Shh, just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen allem Dudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb auch lässigen Haverern im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis Troja geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können. Trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
So, Herrschaften, die Big Show 747. Es geht ja gleich los in Mailand, Cortina, Val di Fiemme, Predazzo. Ja, überall halt. Olympische Winterspiele wird heute ein großes Thema sein, aber nicht nur. Vier Teile sind es geworden. Diesmal Fußball geht's los mit Martin Konrad, wo wir, da müsste jetzt ganz stark sein, schon über Österreich auch und vor allem sprechen. Von Sky Sport Austria, der Martin Konrad. Danach allerdings geht's ja fast in einem Deep Dive, möchte ich sagen, nach Dortmund mit Michael Körner, der aber natürlich auch zur Basketball-Bundesliga was zu sagen hat und selbstredend auch zu den Olympischen Winterspielen. Und danach noch der zweite Fußballteil, also der zweite reine Fußballteil mit Toni Lieto vom Kicker, hauptsächlich Schalke und auch Liga 2. So, der zweite große Part beginnt mit Handball, Uwe Semrau. Wir schauen zurück auf die Handball-Europameisterschaft, Silbermedaille für Deutschland. Danach Motorsport mit Stefan der Voice Heinrich und mit Eddie Mielke und die Formel 1 mit The Voice und mit Stefan Edel von Formel1.de. Der dritte große Teil hebt an mit Thema NFL, der National Football League, denn Super Bowl 60 wird am Sonntag in Santa Clara in der Nähe von San Francisco ausgetragen. Es folgt Ski, aufgenommen schon am Montag, wo noch nicht klar war, dass Lindsay Vonn mit einem gerissenen Kreuzband, mir war es klar, aber der Weltöffentlichkeit noch nicht, doch starten wird und hinten raus dann eine erste Beweisaufnahme, möchte ich sagen, mit Sebastian Kaiser und mit Christoph Leuchtenberg, die beide schon bei den Olympischen Spielen sind, allerdings an unterschiedlichen Orten. Und das große Finale, das grande Finale in dieser Big Show 747 bestreitet zunächst mal André Vogt, wo es ja drunter und drüber geht in der NBA mit der Trading Deadline. Danach Heiko Uldörp live aus San Francisco, also live aufgenommen in San Francisco. The Remains of the Week und hinten raus noch Tennis. Beziehungsweise auch ein ganz kleines bisschen zweite Liga mit Stefan Hempel und Paul Häuser von Sky. Big Show 747, let's do it. Herrschaften, wir beginnen die Big Show 747 mit großer Freude und mit Martin Konrad. Erstmals im Jahr 2027. Servus, lieber Martin.
Na, wir haben noch 26, aber Jens ist okay. Du bist deiner
Zeit voraus. Stimmt, ich bin meiner Zeit voraus. Völlig verrückt. Einfach, weißt du, weil mich dieses schlechte Gewissen quält mich immer noch, dass ich ja Jürgen Säumel quasi seinen Job vermiest habe oder dass ich ihn aus dem Amt geschrieben habe. So, jetzt ist Jürgen Säumel weg, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt ist ein Trainer da.
Alles besser geworden, oder?
Ja, also ich weiß es nicht. Aber was kannst du mir über Fabio Ingolic erzählen? Ich weiß, dass er bei Alltag war. Wofür steht er? Warum hat Sturm ihn engagiert als Coach? Fragen über Fragen.
Also vor Alltag, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, war Fabio Ingolic Trainer bei Liefering beziehungsweise bei Red Bull. Und damit ist eigentlich auch schon die Antwort gegeben, wofür er steht. Das war auch ein Hauptkriterium beim SK Sturm, wenn es darum gegangen ist, wer Trainer, Nachfolger von Meistertrainer Jürgen Sommer werden kann. Und nachdem es ein Trainerwechsel mitten in der Saison war, glaube ich, gab es auch relativ rasch, da gibt es dann unterschiedliche Meinungen, wer da das Gewicht darauf gelegt hat, dass es ein Österreicher sein muss, also einer, der die Liga besser kennt als möglicherweise jemand, der von außen kommt und eigentlich auch mit der österreichischen Liga, mit dem österreichischen Clubfußball weniger zu tun hat. Und möglicherweise war da der Vorstand entscheidender als der Sportgeschäftsführer, der ja aus Deutschland kommt, Michael Barendsen. Und wenn man dann einen österreichischen Trainer sucht, dann gibt es aktuell einen Trainer oder nicht so viele Trainer, die einerseits dieses Spiel verkörpern, also etwas Red Bull-lastiges Pressing zum einen und zum anderen, aber auch eine gewisse Erfahrung haben. Mit Ingolic gibt es eben einen, der eben auch schon in der Bundesliga veraltet war. Mit Maximilian Senf gab es einen davor, der ja bei Ried Trainer ist, der also auch in diese Richtung arbeitet. Und dann gibt es in Österreich noch aus der zweiten Liga etwa Daniel Beichler, ein ehemaliger Sturmspieler, aber der hat eben noch nicht diese Erfahrung auf diesem Level. Und aus dem Ausland ein Österreicher, Gerald Scheiblinger, der aber bei Grasshoppers in Zürich engagiert ist und dort auch, obwohl es nicht so einfach für ihn ist, aber nicht loszueisen war. So, und die anderen Trainer, die Österreicher sind, sind kein Thema, weil ein Klasner, ein Hasenhüttl oder ein Hütter werden jetzt nicht zum SK Sturm gehen. Also Ingolic steht für diesen Fußball, das ist eigentlich das Wunschziel, aber das, was ich auch schon öfter gesagt habe, ich glaube, es liegt nicht am Trainer. Und insofern haben die ersten Spiele das auch durchaus bestätigt.
Ja, ich fand es sehr erstaunlich, dass man sich von Jürgen Säumer verabschiedet hat und quasi am nächsten Tag wurden zwei neue Spieler, mindestens zwei neue Spieler vorgestellt. Aber warum nicht Ralf Hasenhüttl? Ich meine, Oliver Glasner ist völlig klar, den wird man sich nicht leisten können. Es ist nur rein hypothetisch. Ralf Hasenhüttl, einfach weil er GAK-Vergangenheit hat, oder? Ich meine, der Ralf, der macht's ja auch nicht mehr für Geld. Der hat ja genug Geld verdient. Der könnte doch sich der ehrenvollen Aufgabe annehmen und dann soll er zum GAK als Trainer gehen. Das würde ich ja auch schon wieder charmant finden, ja? Wenn ja, Ralf Hasenhüttl
das braucht er nicht. Bevor er das macht, glaube ich, macht er gar nichts. Der wartet ab, ob es vielleicht noch was gibt. Das muss ihm auch etwas wirklich zusagen. Und ich weiß nicht, ob die österreichische Bundesliga das jetzt ist, aber weil du sagst, die GAK-Vergangenheit, ja, das mag für den einen oder anderen tatsächlich auch noch ein Thema sein. Beim GAK umgekehrt mit Feldhofer gibt es ja einen ehemaligen langjährigen Sturmspieler, Meisterspieler, Champions League-Spieler vom SK Sturm und da gibt es auch GAK-Fans, die das nicht positiv finden. Also eben diese Kleinkariertheit oder Kleingeistigkeit, die soll es ja tatsächlich im Fußball geben.
Ja, wollen wir aber nicht. So, jetzt beginnt die Rückrunde beginnt ja noch gar nicht, aber der österreichische Fußball nimmt wieder Fahrt auf und ich habe kein Gefühl, Martin. Irgendwie bei Ingolic, als der Trainer geworden ist, haben wir gedacht, das Gefühl ist gut, jetzt die ersten Ergebnisse, okay, gegen Braunbergen gewinnen sie 1-0, einfach weil Ota Kitteschwili, ja, immer noch wahrscheinlich der beste Spieler oder einer der drei besten Spieler in der österreichischen Bundesliga ist. Tommy Horvath hat Sturm jetzt abgegeben. Ich habe kein Gefühl für die österreichische Fußball-Bundesliga aktuell, aber ich glaube, wenn ich ein Gefühl hätte, würde es mir sagen, es ist der Titel, den Salzburg to lose hat, wie die Amerikaner sagen würden. Für mich ist Salzburg dann doch am Ende des Tages die beste Mannschaft. Liege ich da richtig? Müssen wir mit dem LASK rechnen vielleicht, mit Didi Küper als Coach? Wo stehen wir gerade?
Ich finde, dass das von der Außen Betrachtung ganz gut analysiert. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man Salzburg hier in der Favoritenrolle sieht und dass eigentlich Salzburg es nur selbst unter Anführungszeichen auch verspielen kann. Wobei, das haben wir auch schon vor einem Jahr gesagt und dann ist Salzburg tatsächlich nicht Meister geworden. Nur im Moment wirkt Salzburg nicht nur stabil, sondern es sind einige verletzte Spieler wieder fit und sie sind eigentlich auf allen Positionen zwei- bis dreifach besetzt und teilweise auch mit sehr wieder interessanten jungen Spielern, die zwischen 18 und 21 sind. Und das sind Spieler, glaube ich, die auch den Weg noch in eine andere Liga machen können. Insofern, ohne dass ich die jetzt aufzähle, in allen Bereichen, es sind österreichische junge Spieler, es sind Legionäre aus Afrika auch zum Teil oder aus Japan mit Kitano. Das sind gute Spieler und ich glaube, von der Breite, von der Qualität geht nichts über Salzburg. So, dann gibt es einen Titelverteidiger, Sturm. Da muss man ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wohin dieser Verein will und wo man dann auch beginnen soll. Es werden Spieler abgegeben, es werden aber kaum welche geholt und die geholt werden, können die aktuell abgegeben worden sind, sicherlich nicht 1-1 ersetzen. Das heißt, da ist der Kader mit Sicherheit auch jetzt im Winter nochmals schwächer geworden. Und ich weiß nicht, es gibt noch Transferzeit bis morgen, Freitag, falls da noch etwas passieren sollte, aber auch da gibt es dann zu hinterfragen, ob das sofort funktioniert. Also ich weiß nicht, ob Sturm nicht eigentlich hätte, und das wäre meines Erachtens das Erste gewesen, nach dem letzten Titelgewinn im Herbst einfach die Ansprüche etwas herunterzuschrauben. Ja. Das ist nicht passiert. Und jetzt spricht man hier von nach wie vor Zielen. Ein Trainer musste gehen, der neue Trainer, der zu einem Monat gesagt hat, Ingolic, Qualität ist top, sagt jetzt nach dem Cup aus gegen Alltag. Wir müssen da einige hinterfragen. Also man sieht schon, das wird spannend, sage ich einmal das früher. Mhm. Und der große Herausforderer, das hast du auch für mich richtig gesagt, ist natürlich jetzt der Last, der mit dem Trainerwechsel und Didi Kühbauer im Herbst kein Spiel verloren hat. Aber in Österreich gibt es jetzt eben noch 5 Spieltage, dann gibt es nach Ende des Grunddurchgangs eine Punkteteilung und dann werden die Karten neu gemischt. Dann entscheiden 10 Spiele, 5-mal zu Hause, 5-mal auswärts zwischen den Top-Teams der Meister wird. Also ich würde sagen, ein Match, das Salzburg in Angriff nehmen wird, aber mit dem größten Herausforderer, dem Lars. Sturm, großes Fragezeichen. Und der Rest ist noch nicht sicher, wer dabei ist. Ja? Rapid, Austria, wer schafft es dann tatsächlich auch in die Meistergruppe? Vielleicht auch noch in die Hartberg, mit Ried, noch der ein oder andere Kleine. Also es wird noch spannend werden. Und WAC haben wir auch noch. Also insofern, alle können nicht, das können nur 6.
Ja gut, das einzige, das Belastende ist ja, der Sturm mit Ausnahme von Salzburg keinen Gegner in dieser Meistergruppe hat, gegen den sie gewinnen können. Ist mein Eindruck im letzten Jahr gewesen. Gegen Rapid ist noch ab und zu durch glückliche Umstände ab und zu der Sieg herausgesprungen, aber gegen die Austria kann Sturm nicht gewinnen, gegen WAC können sie nicht gewinnen.
Das ist weil auch die Qualität insgesamt auf einem ähnlichen Niveau ist. Ja. Und das war in den letzten, vor allem im ersten Meister ja sicher nicht, im letzten war es ja auch schon anders, aber da gab es eben dann auch noch Unterschiedsspieler, die gibt es jetzt mit Kitaschwili nach wie vor, aber immer weniger und vor allem auch der Rest, ja, fällt jetzt, sage ich mal, im Vergleich zu den Vorgängern ab. Und dann ist eigentlich, sage ich einmal, das Niveau ähnlich und deshalb laufen auch die Spiele so, wie du sie beschrieben hast. Das kann einmal gut gehen, aber es muss nicht so sein. Und aus diesem Grund für mich ja völlig wenig und absolut nicht nachvollziehbar, warum man dann trotzdem die höchstmöglichen Ziele ausruft, damit alle Beteiligten unter Druck setzt. Und dann sich überrascht zeigt, wenn es nicht funktioniert. Ja, also ich finde, das hätte man von Vereinsseite aus ganz einfach anders handeln müssen und damit die Erwartungshaltung so zurückzuschauen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einmal ein Jahr, wo wir eben auch einen Umbruch haben. Ja, das soll vorkommen. Ja. Aber diese Ehrlichkeit habe ich vermisst.
So, jetzt habe ich den Martin, bevor wir begonnen haben, gefragt, worüber reden wir? Und Martin sagt, es gibt immer viele Themen. Alle internationalen Ligen sind spannend und Hoffenheim hat er erwähnt. Und über Hoffenheim spreche ich mit dir natürlich sehr gerne, weil ich habe gestern irgendwo in diesen angeblich sozialen Medien habe ich ein Bild gesehen, wo ein Bild von Andreas Schicker war und da auf diesem Bild stand, euer Kader ist schick, aber unsere ist schicker. Okay, ist jetzt nicht das allergrößte Wortspiel aller Zeiten, aber ich höre ja von Leuten, die Hoffenheim sehr genau beobachten, dass Hoffenheim angeblich im Ballbesitz hinter dem FC Bayern München, okay, außen vor und aber auf Augenhöhe eigentlich schon mit dem VfB Stuttgart, den besten Ballbesitzfußball spielt. Und ist das jetzt eine Weiterentwicklung auch von Christian Ilzer, der einfach jetzt noch bessere Spieler zur Verfügung hat, als er sie in Graz hatte? Weil mit Sturm ist er Meister geworden über diese unfassbare Intensität, die Mannschaft einfach gehabt hat. Und dann Kvitešvili oder vorne Birev, solange er noch da war, halt diese ein, zwei Unterschiedsspiele. Aber hat sich da Christian Ilzer aus der Fernbetrachtung vielleicht ein bisschen sogar noch weiterentwickelt, einfach zu einem Trainer, der jetzt auch einen richtig lässigen Fußball spielen lässt?
Ja, zunächst einmal glaubt keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht, gestaltet hast. Möglichst du es bezeichnen, wie du möchtest. Fakt ist, du wirst immer etwas finden, aber ich weiß, was du darauf hinaus möchtest, also bei Hoffenheim. Ich glaube nach wie vor, wenn man schon bei Statistiken sind, sie haben enorm hohe Ballgewinne, sie schaffen also im gegnerischen Drittel, ja. Sie schaffen es mit diesen Ballaktionen auch sehr schnell auch in den gegnerischen gefährlichen Bereich zu spielen. Also da gibt es so viele Statistiken, wo Hoffenheim ganz vorne oder zumindest eben unter den Top 3 liegt. Und mit Ballbesitz bedeutet natürlich auch, dass sie auch in der Lage sind, Fußball zu spielen. Und ich meine, das war ja das Thema, dass Christian Ilzer das Vertrauen von Schicker bekommen hat. Und das aber auch klar war mit dem Klassenerhalt, dass sich was ändern muss von der Kaderstruktur her. Und wie wir wissen, wurden ja 20 Spieler abgegeben, 10 neue geholt. Und das waren natürlich Spieler, die für Chris Ilzer und für dieses Spiel, das er, ich finde, das ist nicht so unähnlich zu Sturm, denn auch der Sturm hat da in dem Meisterjahr und dann in dem halben, wo er noch da war, auch schon immer diese Varianten und diese Variabilität gehabt und Flexibilität, dass man auch teilweise mit einem, nicht nur Raute spielt, sondern im Mittelfeld, sondern auch mit einem Doppelsechs spielt. Also auch mit mehr Ballbesitz gegen Gegner, die sich quasi hinten reinstellen. Also er hat schon diese Flexibilität auch in seinem Fußballwissen. Und jetzt hat er auch die Spieler. Und ich finde, das zeichnet es eigentlich aus. Also das Wichtigste bei Hoffenheim ist, abgesehen davon, dass das jetzt ganz gut funktioniert und dass das eben auch ein Punkt war, dass man richtig scoutet, die wichtigsten Spieler hat, die charakterlich auch passen. Aber das Allerwichtigste ist, dass es zwischen dem Trainer und seinem Chef, dem Sportdirektor, Sportgeschäftsführer, so viel Platz gibt. Nämlich nichts. Und weil es keinen Platz gibt, kann keiner da dagegen arbeiten. Und ich finde, dass diese Kontinuität auch in schwierigen Zeiten, das würde man dem ein oder anderen Club auch woanders wünschen. Dann glaube ich, wäre vielleicht auch dieses High-and-Fire-System ein wenig anders.
Ja, also ist ja spannend. Natürlich profitiert man, denke ich, da auch von einer von einer nicht ganz so ausgeglichenen deutschen Bundesliga, was die Plätze 2 bis 17 betrifft. Dass die Bayern vorne weg sind, ist auch klar. Aber Leipzig schwächelt, Leverkusen muss sich erst wieder finden. Ist auch ein gutes Timing für Hoffenheim, aber all the power.
Ja, also ich traue ihnen zu, dass sie die Champions League schaffen. Ich meine, die Mannschaft hat, da sind auch alle hungrig, weil eben viele Spieler dieses Gefühl alles nicht kennen. Spannend ist es ja dann immer, wenn man das einmal geschafft haben sollte, dann ist natürlich alles zufrieden. Wie geht's dann weiter? Ne? Kramaric, der Vertrag läuft aus, er ist trotzdem 34, im Moment spielt er super, aber der hat ja dann auch den Anspruch, wenn er verlängert und einen neuen Vertrag bekommen soll, dass er immer spielt, ist aber dann vielleicht auch bereit, in einer neuen Saison auch manchmal den anderen Weg zu gehen. Dann ist dann plötzlich Europacup, Champions League, alle 3-4 Tage ein Spiel. Also das kann ja im Herbst schon wieder anders sein, das ist ja sehr schnelllebig, aber Fakt ist, dass diese Mannschaft im Moment etwas hat, was andere gerne hätten in der deutschen Bundesliga. Und das finde ich aber ganz gut, dass es jetzt auch wieder einmal der Hoffenheim in dem Fall ist, natürlich aus österreichischer Sicht, aber ich finde es auch ganz gut, dass es dann eben diese Abwechslung gibt. Und so wie eben vor ein paar Jahren, wie halt dann irgendwann einmal Frankfurt gekommen ist oder davor in Leipzig. Also es ist ja dann doch auch ein bisschen eine Bewegung und das passt natürlich.
Warum schafft der Andreas Schicker das? Weil sein Telefonbuch gleich gut ist wie das von Markus Krösche, weil er ein Netz von Scouts hat, die ihm da helfen.
Ja, und eine klare Vorstellung hat. Ich finde, das ist eine Ähnlichkeit, die man bei Schicker oder auch bei Christoph Freund sieht. Ja? Das sind erstens einmal charakterlich Menschen und das ist ja trotzdem, sind hier Menschen, die alle hier arbeiten und jeder hat seine Probleme. Jeder Spieler hat ja auch ein Privatleben, jeder Spieler muss ja auch überzeugt werden oder ist in einer neuen Kultur, wenn er von weit weg kommt, nach Deutschland oder nach Österreich. Und die haben einfach auch diese Qualität, dass sie diese Menschen, ich sage es ganz offen, auch einfangen können. Ja? Dass sie ihnen auch Vertrauen geben können. So. Und dann natürlich können alle Fußball spielen. Der eine halt auf diese Art und der andere auf diese, je nachdem, was auch gebraucht wird, in welcher Position. Aber ich glaube, das ist deren ganz große Qualität, dass sie Menschen spielerisch und auch charakterlich einschätzen können und damit auch die Richtigen zu einem Club holen, bei dem sie gerade im Einsatz sind bzw. tätig sind. Und dazu gehört natürlich dann auch der gesamte Staff, Trainer, Co-Trainer, medizinische Abteilung, Scouts, was du gerade gesagt hast. Ja, genau. Und dann würde ich auch das Gespür zu haben, was benötigt man. Und eben auch der wichtigste Mitarbeiter eines Sportchefs ist ja natürlich der Trainer. Auch mit dem eben planen zu können, was wollen wir und wen brauchen wir. Und ich weiß ja auch von vielen Gesprächen, da gibt es eben dann einen sogenannten Schattenkader und da gibt es ja schon, also Andreas Schicker hat immer schon einen Kader gehabt für die übernächste Saison. Also nicht nur für jetzt gesprochen auf 26, 27, sondern 27, 28. Und dann weiß er ungefähr, okay, der Spieler hoffentlich macht diese Entwicklung, bei dem anderen, der ist schon am Plafond, da brauche ich also dann noch einen zweiten oder einen dritten. Und genauso wird eben schon geschaut durch die bestimmte Positionen. Und dann ist es, wenn dann einer plötzlich weg muss oder darf, weil es vielleicht ein Angebot gibt, jetzt relativ flott zu sagen, okay, wir haben den, den und den. Aber das ist ja auch schon mit dem Trainer abgesprochen, ob der passt. Und dann geht es nur mehr darum, bekommt man den dann wirklich um dieses Geld oder eben nicht. und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht nur auf, schick mir bitte ein Video und, mhm. und dann sage ich, klasse Bursch, toller Haken, schönes Tor, den kaufe ich jetzt. Nein, das war vielleicht einmal so, aber so funktioniert nicht, ist es jetzt auch nichts Neues. Also insofern, das ist ein Teil dieses gesamten Konzepts, das sie haben natürlich. Und dann gibt es ja auch noch andere Vereine wie die Brentford oder die, die halt total auf Daten basiert arbeiten mhm. Und Spieler dann danach blicken und auch Trainer. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir sehen, geht es sogar in der Premier League ganz gut.
Ja, und somit schließt sich auch der Kreis zum heutigen Gespräch mit Martin Konrad. Ich lebe schon im Jahr 2027. Andreas Schicker ist mir sogar noch ein bisschen weiter voraus. Der ist schon im Jahr 2028. Martin, vielen, vielen Dank. Was wirst du am Wochenende betreuen?
Beruflich? Naja, also nachdem wir schon ein bisschen Champions League hatten durften, sind wir schon voll im Einsatz.
Natürlich.
Da wird es ja auch spannend. Und die österreichische Bundesliga startet eben am Freitag mit Salzburg gegen Austria Wien. Ich mache dann unsere Talksendung am kommenden Sonntag zum Abschluss des ersten Wochenendes 2026.
Ja, okay, gut. Ja? Punkt.
So schaut's aus.
Gut. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben, damit ich es nicht noch einmal verdödel. Danke, Martin. Kurze Pause in der Big Show.
Danke,
747.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 747. Und wenn ich mich auf etwas freue, ist, dass das alle zwei Wochen in schöner Regelmäßigkeit der große Michael Körner ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens. Boeing 747 fällt mir da ein.
Und hatten wir nicht mal eine... Wir hatten, glaube ich, eine Sendung, wo du vorgeschlagen hast, immer das Jahr uns anzuschauen. Was ist historisch im Jahr 747 passiert? Schade, dass wir von dieser schönen Tradition, die nie diese eine Idee wurde, dass wir von dieser schönen Idee abgekommen sind, die nie eine richtige war. Ja, Michael, die Frage ist natürlich, bevor wir zum Basketball kommen, bevor wir vielleicht auch zu Olympia kommen, aber gibt's in Deutschland plötzlich ein Meisterschaftsrennen in der Bundesliga? What do you say, Michael Körner? Die Bayern verlieren zu Hause gegen Augsburg, spielen unentschieden beim Hamburger Sportverein und plötzlich riecht Niko Kovac Lunte.
Ja, muss der einen Schluck Kaffee nehmen. Also der riecht ja gerade nicht Lunte, sondern das kam ja von Schlotti. Und Kovac hat nichts Besseres zu tun, als auf der PK danach das direkt wieder einzudampfen. Genauso macht man es, genauso motiviert man Spieler. Die Kampfansage des Kapitäns auf der PK zurücknehmen, das ist psychologisch genau der richtige Weg. Dass ich kein Fan von Niko Kovac bin, das habe ich, glaube ich, mehrfach hier kundgetan. Wenn der Kapitän das sagt nach dem Spiel, finde ich das super. Das ist, finde ich, auch eine Mentalität, die man irgendwie so ein bisschen vorleben muss. Und ob das in Realität so passiert, weiß ich nicht. Am letzten Samstag im Februar gibt's das Spiel gegen den FC Bayern. Frag mich danach nochmal. Also vorher gibt's die Spiele gegen Bergamo und natürlich auch noch Bundesliga. Also ich sag mal, am 29. Februar ist das, glaube ich. Gibt's den 29. Februar dieses Jahr? Den gibt's ja immer, ne?
Den gibt's nur bei Sommerolympischen Spielen. Den gibt's wieder, glaube ich, 28.
28 ist Schluss. Frag mich am 1. März nochmal und dann, wenn ich vielleicht, wenn der Rückstand dann noch 3 Punkte beträgt, würde ich sagen, es ist ein bisschen spannend. Aber so künstlich herbeireden. Also ich finde es gut, dass aus der Mannschaft was kommt in der Hinsicht. Wir haben Bock, wir wollen angreifen, das ist ja auf dem Platz, sieht's anders aus. Wollen nicht so angreifen, aber ist ja nicht schlecht, wenn da die Stimmung entsprechend ist, dass sie. Ich fand's auch ganz schön, also in der Mannschaft scheint's ja eh zu stimmen, als da Anselmino verabschiedet wurde, da hat er direkt angefangen zu flennen, dass er nicht wieder nach Chelsea zurück will. Fand ich ja ganz ein schönes Zeichen, auch dass in der Mannschaft da scheinbar irgendwo alle zusammenrücken und alle sich, also zumindest in dem Fall war das ein schönes Zeichen aus der Mannschaft raus.
Aber für mich, weißt du, Team of Destiny, sage ich nur, wer diese hässlichen Spiele dann gegen Heidenheim mit 3-2 gewinnt, was am Ende des Tages wahrscheinlich trotzdem verdient war. Ja, aber die wurschteln sich da irgendwie so von Punkt zu Punkt zu Punkt Und dieses verdient ist übrigens ist für mich immer ganz schwierig, ja, wenn eine Mannschaft über 85 Minuten spielbestimmend ist und jetzt halt nicht so viele Chancen hat, dann ist es für mich dennoch verdient, wenn diese Mannschaft, egal wer jetzt diese Mannschaft ist, so viel Ballbesitz, dann ist es am Ende des Tages doch verdient. Dann kann man natürlich sagen, okay, die andere Mannschaft hat schlau agiert und klar, was will man von einer Auswärtsmannschaft erwarten, aber ein kleines bisschen also Destiny glaube, scheint für mich da schon bei Borussia Dortmund im Moment mitzufliegen.
Ja, also ich glaube, ich bin ja, finde ja gar nicht alles schlecht, was sie machen, aber es wirkt halt gerade in Situationen, wo sie das Spiel im Griff haben, so wenig dominant irgendwo, ne? Oder zu sagen, okay, wir machen aus einem 1-0 ein 2-0, aus einem 2-0 ein 3-0 oder wir spielen es einfach solide zu Ende. Das fehlt halt irgendwie oft. Und das stört natürlich irgendwie. Also ich sag mal, den meisten Fans stört ja auch, dass es kein attraktiver Fußball ist. Das finde ich auch doof, ja, dass es nicht so wahnsinnig, weil du, der Kovac stellt halt nicht immer die besten Fußballer auf. Also hat, wie, dass Duranville jetzt zum Beispiel nicht mehr dabei ist, finde ich ein Desaster. Das ist einfach ein richtig guter Fußballer. Ich weiß, okay, der scheint irgendwie nicht so gerne trainiert zu haben. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch nur lanciert worden. Dann stellt er immer wieder mal auch komisch auf. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist mehr möglich, spielerisch auch mehr möglich. Aber ja, ich habe generell, was soll ich sagen, jede Woche aufs Neue, Jens, jetzt auch keine Nachverpflichtung in der Winterpause. Mané ist verletzt, Groß ist weg, Duranville ist weg. Das ist, Süle spielt unterirdisch. Also ich verstehe es nicht. Er musste jetzt spielen, weil Mané verletzt war. Aber mit dem kann man, weiß ich nicht, geht nicht, dass sie die dann Bayern sagen, die schließen, schließen jeden Transfer jetzt im Winter aus. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Also, ja, was soll ich sagen? Aber dann gehe ich doch ins Stadion, bin hingefahren, 609 Kilometer Anreise, um mir Inter Mailand anzugucken, sehe das 0-2, sehe brutal schlechten Fußball, aber ich heule bei You'll Never Walk Alone und gehe vorher und nachher einen Brinkhoffspilz trinken und denke, das Leben ist wunderbar. Insofern.
Ja, eben.
Es ist so, wie es ist. Es ist mitgehangen, mitgefangen.
Klingt großartig, fantastisch. 62 Punkte hat der FC Bayern Basketball, ganz, ganz harter Cut jetzt, 62 Punkte hat der FC Bayern Basketball zu Hause gegen Ulm nur gemacht, 79 zugelassen, wenn ich das Ergebnis richtig im Kopf habe. Ist das ein einmaliger Ausrutscher? Ist es wieder dadurch erklärbar? Im letzten Jahr hatten wir das ja oft, also in den letzten Jahren hatten wir das oft, dass einfach hieß, okay, die Bayern haben im Grunde genommen 2 Stunden Regenerationszeit gehabt zwischen Euroleague und Bundesliga. Oder ist Ulm einfach besser, als es der Tabellenstand hergibt?
Ich würde aktuell kein Spiel aus der BBL hernehmen wollen, um den Leistungsstand des FC Bayern München festzulegen. Also da würde ich nur die Spiele aus der Euroleague nehmen. Die BBL-Spiele, auch wenn es Ulm ist, und Ulm ist natürlich kein Fallobst, Achtung, gleich kommt ein Wortspiel, aber da hat Obst gefehlt bei dem Spiel, bei den Bayern. Der war nicht dabei. Und das ist momentan so ein bisschen die offensive Lebensversicherung bei den Münchnern. Sie haben 2, 3 Spieler nicht spielen lassen, auch angeschlagen, der neue Point Guard hat nicht mitgespielt, Dimitrijevic. Und nur die Spiele in der Euroleague sind aus meiner Sicht ein vernünftiger Spiegel, in dem man reinschauen kann, um zu sehen, was kann diese Mannschaft. Und da spielen sie wie der BVB, um diese Analogie noch kurz herzustellen. Sie holen da jetzt momentan ihre Punkte, indem sie einfach hinten wenig zulassen, also defensiv gut stehen und vorne im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Dinger reinmachen. Also die gewinnen halt die Spiele momentan eher so 69-63 und nicht wie unter Gordon Herbert letztes Jahr 106-101. So, das ist für die Zuschauer auch gewöhnungsbedürftig, es ist anders, aber wie das eben so ist, ne, ergebnisorientiert ist auch der Basketball, nicht nur der Fußball, haben sie jetzt zuletzt einige Spiele gewonnen, sie haben den Tabellenführer geschlagen in Tel Aviv, bei Hapoel Tel Aviv gewonnen, hätte ich, glaube ich, mein gesamtes Erspartes drauf gesetzt, nicht getan, ich bin vernünftig, aber dass das nicht passiert, sie haben jetzt zu Hause gegen Valencia gewonnen, sie haben jetzt gegen Paris gewonnen, eine Mannschaft, die super schwer zu spielen ist. sie finden gerade Mittel und Wege über die Defensive, dass sie Spiele gewinnen. Das ist zum Anschauen geht so, ne, im Vergleich zur letzten Saison sowieso, aber es gibt halt nicht mehr dieses Feuerwerk. Du hast immer noch Andy Obst, was der Vorteil ist jetzt für Obst. Du hast jetzt keinen Dinwiddie mehr, du hast keinen Carson Edwards mehr, den es im letzten Jahr noch gab. Der hat jetzt einfach offensiv die Mütze auf und der kann halt drauf donnern, wie er will. Und auch wenn er die ersten vier daneben liegt, jetzt hat er 1 von 4 gestartet von der Dreilinie, am Ende macht er 5 von 10, 50%, macht die schwierigen Dinger in der Schlussphase rein, gegen den Mann, Hand im Gesicht, buff, egal, gewinnst du. Hast halt hinten 6 Punkte weniger zugelassen, als du vorne reingeschmissen hast, passt. Also insofern machen die Bayern da in der Hinsicht von ihrer Philosophie her alles richtig.
Ist dann Sveti Pesic 10, 15 Jahre, nachdem er zuletzt bei den Bayern war, ich glaube 10 Jahre sind es nur, ist er ruhiger geworden oder ist die Intensität von Sveti immer noch Wahnsinn?
Ich kenne ihn ja persönlich nicht. Ich war noch nie persönlich mit ihm irgendwo mal einen Wein trinken oder essen oder so. Ich erlebe ihn ja nur so beim Interview oder im Spiel und wie er sich beim Spiel verhält, wie er sich vor dem Spiel verhält. Und da ist mein Empfinden ist, dass er ruhiger geworden ist, will ich es gar nicht nennen, aber ich suche gerade nach dem richtigen Adjektiv. Vielleicht ist es einfach doch ruhiger. Ich hätte jetzt entspannter gesagt, also ich glaube, er nimmt sich nicht mehr so viele Dinge zu Herzen. Er ist nicht mehr so schnell zu triggern, wie vielleicht noch vor 10, 15 oder erst recht 20, 25 Jahren. Ich meine, als er noch Nationaltrainer von Serbien war, Anfang des Jahrhunderts bei Olympia, der hat sich ja mit jedem Superstar auch der serbischen Mannschaft angelegt. Ne? Das waren die absoluten Top-Namen. Die hat er im olympischen Halbfinale einfach mal auf die Tribüne geschickt. So, buff, das war es für dich. Also ganz krass. Ne? Der konnte also wirklich sehr, sehr streng sein. Das kann er, glaube ich, immer noch. Aber ich glaube, er lässt sich nicht mehr so leicht. Also ich glaube, er hat im Interview zu uns mal gesagt, ich habe erstmal mit allen Spielern gesprochen. Und ich glaube, das ist auch etwas, der paukt da nicht seine Philosophie durch. Das glaube ich eher nicht. Also doch, also das ist falsch, was ich sage. Er macht das schon, natürlich Defense, Defense, Defense. Mhm. Aber und er lässt auch den einen oder anderen Spieler spüren, dass es ihm das nicht passt. Xavier Rattan-Mays ist das beste Beispiel. Der hat 1:38 gespielt gegen Paris. 1:38, die aber am Stück, ja, macht eine schlechte Entscheidung in der Offensive, geht auf die Bank. So, und sie hatten kein Überangebot an Guards. Ne? Ihr Starting Point Guard war verletzt. Da gibt es noch Hollatz und Jovic und dann war es das für den Spielaufbau. Also, er kann immer auch noch hart sein, das ist ganz bestimmt, aber ich glaube, dass er insgesamt auch eine ruhigere Seite hat, weil er die Dinge aufgrund seiner Erfahrung natürlich auch vielleicht etwas anders, etwas entspannter beurteilt, vielleicht. Alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe in den letzten 2 Minuten, Jens, ist vielleicht auch falsch, weißt du? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch jemand, der ganz streng ist im Training und das und das und das und rumschnauzt und rumschreit. Ich weiß es nicht, ich bin nicht beim Training. Er macht auf mich jedenfalls er ist 76 Jahre alt, irgendwann musst du ja auch mal ruhiger werden, also glaube ich einfach, das ist altersbedingt, dass du nicht mehr die Kraft hast oder dich so aufzuregen oder Angst hast, dass du dir Herzinfarkt zuziehst. Aber ich glaube, er ist insgesamt mit einer gewissen Altersmilde schon, ohne jetzt inkonsequent zu sein in seinen Handlungen. Ich meine, er macht ja alles das, was da jetzt gerade passiert, scheint ja zu funktionieren und dann ist es natürlich auch richtig.
Bevor wir müssen natürlich ganz kurz auch die Olympischen Winterspiele ansprechen, Michael.
Natürlich.
Aber bevor wir dazu kommen, welche Mannschaft, wenn du in der Easy Credit BBL kommentierst im Moment, welche Mannschaft macht dir eigentlich Spaß am meisten? Die Bayern gewinnen, ja, manchmal dreckig, auch in der Euroleague, egal, aber welche Mannschaft macht denn im Moment aus deiner Sicht dir und den Zuschauern Spaß?
Also die Bayern gucke ich natürlich immer wieder, also fast immer, weil ich entweder kommentiere, weil ich logischerweise in München oft bin oder eben auch viel Euroleague gucke und das da sehe. in der BBL an sich, ja, natürlich ist Trier immer noch eine spannende und spaßige Veranstaltung, ne, was der Aufsteiger da macht. Die spielen einen sehr witzigen Basketball, also einfach Vollgas, euphorisch, klare Identität, Trainer, der ist 33 und könnte Trainer des Jahres werden, schaue ich mir eigentlich immer gerne an. Ich schaue auch immer gerne Würzburg, weil ich ein großer Fan des Trainers bin, Sascha Filipowski. Ich finde, der macht das im Rahmen der Möglichkeiten seit 4,5 Jahren mittlerweile in Würzburg sehr, sehr gut. Für mich der Trainer des Jahres. Da kann ich am ehesten noch was von mir abgucken, was der da so macht. Ja, ich finde, der coacht einfach irgendwie sehr gut. Und zum Zuschauen selber noch, es gibt jetzt keine Mannschaft, also ich gucke natürlich auch ehrlicherweise viel Heidelberg, weil mein guter Freund Alex Vogel dort der Sportdirektor ist und ich dann natürlich wissen will, was da passiert. Aus Spaß zu gucken, eigentlich gucke ich auch immer gerne Alba. Also um ehrlich zu sein, gucke ich auch gerne Alba, weil das ist einfach interessant, wie dieser Wechsel von Alba stattgefunden hat die letzten 2 Jahre von einem Euroleague-Team jetzt zu einem nicht mehr Euroleague-Team, trotzdem noch der Versuch, diese Identität zu bewahren, trotzdem noch schauen, wie geht diese Mannschaft mit diesem Trainer um, der ihnen viele gute Dinge beigebracht hat. Also ich mag ja so Entwicklungen, ja. Ich mag immer, wenn so Dinge passieren und die nach ein paar Monaten oder vielleicht nach einem Jahr anders sind, als sie vorher waren. Ich habe auch immer gerne Ludwigsburg geguckt, um ehrlich zu sein, weil ich...
jetzt sind wir gleich durch. Jetzt haben wir
du bist ja schon auf 14 Vereinen. Ich gucke generell ja gerne. Also es gibt jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, okay, da schaue ich. Also ich schaue auch nicht gerne Hamburg, weil ich habe viel Eurocup mit Hamburg geschaut und da hatte ich irgendwann die Faxen dicke so ein bisschen. Da dachte ich mir, boah, das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber ich muss sagen, jetzt geht's besser. Jetzt spielen sie besser. Jetzt haben sie Chemnitz geschlagen. Chemnitz habe ich immer gerne. Ich schaue gerne Chemnitz natürlich, weil ja, Chemnitz gut. Hat einen sehr, sehr talentierten Kader. Die haben immer super coole Spieler, die sie verpflichten, weil sie da super Job machen. Aber ich schaue auch sehr gerne in der Phoenixhagen in der zweiten Liga. Mein Heimatverein, der gerade Tabellenführer ist und kurz vor dem Aufstieg steht. Also das schaue ich auch sehr gerne.
Das, was du über Trier erzählt hast, das hört sich bei einem 33-jährigen Trainer, ist das Ingo Freier 2.0. War der nicht auch ein sehr junger Trainer und seine Mannschaft, der war verboten, dass ein Angriff länger als 8 Sekunden dauert, wenn ich das richtig
erinnere. Ja, genau. Also sehr gut gemerkt, Jens. Ja, Ingo Freier hatte so die Devise, alles was länger als 7 Sekunden dauert, ist Verschleppung. Das ist, akzeptiere ich nicht.
Das ist Emre Can Basketball.
Und da muss sofort draufgeballert werden. Ich glaube, so macht das Jack Schneider, so heißt der Trainer, macht das so nicht, aber in Ansätzen schon. Und ich finde das ja immer gut, wenn Trainer so agieren, dass sie sagen, wir haben die und die Spieler zur Verfügung und die können wir verpflichten, die können wir bezahlen und deswegen muss der Basketball so aussehen. Wenn du so viel Geld hast wie der FC Bayern, da holst du natürlich ja Spieler, die alles Mögliche können. Also weiß ich nicht, die einfach europäische Spitzenklasse sind. Davon haben die Bayern ja auch tatsächlich einige, ne? Also Obst habe ich schon 100-mal genannt oder Giffey ist ja seit Jahren Top-Niveau. Wir müssen nicht über Lucic reden, der mittlerweile 36 ist und seit 10 Jahren also richtig guter Basketballer ist natürlich. Das haben die anderen nicht. Und das, was die günstigsten Spieler, die du kaufen kannst, für die BBL sind Guards. Junge amerikanische Guards, die gerade vom College kommen, die Schwierigkeiten haben oder die nicht in der G-League spielen wollen oder die einfach Europa als Sprungbrett nutzen wollen, die bekommst du und die haben oft die ähnliche Eigenschaften. Pfeilschnell, gute Ballhandling-Skills, so würde ich es mal nennen, also können mit dem Ball halbwegs umgehen, aber du kannst jetzt nicht verlangen, dass die das Riesenportfolio an Talent und Eigenschaften haben, wo du sagst, okay, die können alles. Ne? Diese Spieler sind sehr, sehr rar und sehr teuer. Aber wenn du, sagen wir mal, 2, 3, 4 von diesen jungen Guards hast, die das auch verstehen, dass man hier verteidigt, dass man hier schnell spielen will, dann kannst du natürlich so einen Basketball spielen. Ne? Und die doch sagen, das ist hier ein Sprungbrett, ich akzeptiere das, dass ich hier im ersten Jahr wenig Geld verdiene und ich reiß mir einfach den Allerwertesten auf, dann kannst du hier deinen Marktanteil auch deutlich verbessern. Also nehmen wir mal Nick Weiler-Bepp, hat in Ludwigsburg angefangen, unter John Patrick. Der hat genau das gemacht. Ja, John Patrick, 40 Minuten, 40 Minutes of Hell. Wenn er das jetzt hört, wird er mich umbringen, weil er mag das nicht. Er sagt, das ist nicht von mir, das ist nicht seine Philosophie. Ist mir egal, aber es war so. Und dann wird da einfach Druck gemacht, schnell gespielt, bla bla bla, wir brauchen Ballbesitz und draufhauen und drauf. Und was ist aus Nick Weiler-Bepp geworden? Ein Spieler, der bei Anadolu Efes Istanbul siebenstellig verdient. Also, und der hat in Ludwigsburg für, weiß ich nicht, 30.000 gespielt im Jahr. Also und Fiat 500 und vielleicht ein Apartment von 17 Quadratmetern. Also das kann man schon hier, man kann da schon zeigen, was man kann irgendwo. Ne? Und es macht ja auch Spaß, wenn du einen Trainer hast, der dir viele Freiheiten gibt. Wenn du sagst, okay, wir machen eines, wir verteidigen wie die Geisteskranken, aber vorne dürft ihr machen, was ihr wollt, so jetzt mal übertrieben gesprochen, kann das ja auch wahnsinnig viel Spaß machen, ne?
Note to myself, wir müssen Alex Vogel einladen und fragen, wie das wirklich ist. Wie viel verdient man in Heidelberg? Wie groß ist das Apartment und welchen Dienstwagen bekommt man? So.
Ja, frag ihn. Lad ihn gerne ein, der freut sich.
Ja, mach ich doch. Olympische Winterspiele in eigentlich Mailand, aber auch in Antholz, in Bormio, Cortina. In Cortina. Ja. Also absolut nachhaltig, was die Italiener da hinzaubern, Michael. Ich habe von den Olympischen Sommerspielen in Paris unmenschlich viel gesehen. Mhm. Sehr zum Leidwesen meiner Freundin. Ich habe alles gesehen, glaube ich. Und wenn, also egal wo, so wie ich Internetzugang hatte, lief irgendein Stream und das war ein guter Stream und Chapeau an die Öffentlich-Rechtlichen, die ich da sehr gern gesehen habe. Jetzt habe ich sowieso nichts zu tun. Jetzt werde ich noch mehr schauen, glaube ich.
Ja.
Was wirst du dir zumuten, Michael, von diesem alles. Olympischen Spiel? Alles, aber das muss doch Favoriten geben für dich.
Ja, ich habe gestern 19 Curling. Uhr, Livestream. Ich sehe sehr gerne Curling. Wer braucht Meditations-Apps, wenn es Curling gibt? Mal jetzt ganz im Ernst. Das ist ja, also ASMR oder wie das heißt, in Reinkultur. Das Wischen, die Geräusche, diese langsamen Bewegungen, die Kommandos, die Dinger, wie sie aneinander klatschen. Ich bin ein riesen Curling-Fan. Ich habe natürlich um 19 Uhr den Livestream angemacht, im gemischten Doppel da, also Frau, Mann im Team, mit Schweiz gegen Estland, kommentiert. Und da bin ich jetzt komplett zusammengebrochen, weil ich es nicht wusste, von meinem lieben Kollegen Benny Zander, der ja auch Basketball-Kommentator ist bei Magenta Sport. Und ich habe da natürlich sofort nach 10 Sekunden rumgefragt und bekam dann die Antwort, ja, Benny kommentiert Curling dieses Jahr bei Olympia fürs ZDF. Und ich so, what the fuck? Habe ich natürlich Benny erstmal eine WhatsApp geschickt. Hey, das kann nicht sein. Meine Lieblingssportart bei Olympia und du sitzt da. Ja, und er hat sich da wirklich reingefuchst, hat das sehr schön gemacht, sehr gut kommentiert. Ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also die Regeln muss man erstmal, ne, da gibt's ja doch ein paar Spezialdinge beim Curling. Also so einfach mal sagen, da wird Eisstock schießen und wer am nächsten dran ist, gewinnt. Ja, im Prinzip ist das so, aber es gibt da wie immer bei Sportarten Ausnahmen. Und das habe ich mir angeguckt, das werde ich mir auch heute angucken. Mein Problem ist, ich habe halt heute auch NBA-Nachtschicht. Ich muss halt irgendwann dann doch
das auch... Stimmt doch was nicht. Das ist doch scheiße geplant, Michael. Das ist doch wirklich scheiße
aber
geplant.
19 Uhr das erste Spiel. Heute werde ich mir bestimmt noch irgendwie geben können. Aber ansonsten, also nächste Woche habe ich wenig zu tun, also wenig Basketball, bisschen anderen Krempel und einen Pflegehund. Das heißt, ich werde nur entweder mit dem Hund draußen sein oder hier Olympia glotzen. Das ist so mein Programm in der kommenden Woche. So wird es sein. Ist mir auch egal, was da läuft. Hauptsache,
ja, natürlich. Es läuft. Michael, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter. Wir haben schon viele Olympischen Winterspiele miterlebt. Was ist dein Bild, wenn du Olympische Winterspiele an einem Bild festmachen müsstest? Hast du eines vor dir, wo du sagst, das ist für mich ein prägendes Bild der Olympischen Winterspiele? Gibt es sowas?
Katharina Witt.
Oh.
Vielleicht.
Oh, 1988 kamen, ja. Ich glaube, es war 88.
Ja, also es ist 88 so, gewesen sein. Ja, ja. Also es geht ja immer, was bleibt so hängen? Ne? Also bei Tennis, wer da jetzt um die Tennisfrage gestellt, sagt ja jeder natürlich Baker. Boris. Ne? Baker. 17 Jahre, ja. Wimbledon, bumm, zack, Kevin Curran, zack. Und bei, also generell schaue ich gerne Wintersport, auch jetzt, wenn kein Olympia ist, weil ich das gerne mag, wenn da irgendwelche Menschen durch schneebehangene Wälder langlaufen, auch wenn nicht immer Schnee drumherum liegt, aber zum Glück häufiger auf der Piste. Also ich mag gerne diese Atmosphäre, Berge, Schnee, Atem, den man sehen kann, weil er bei Kälte ausgestoßen wird. Generell mag ich sowas. Und wie gesagt, Olympia würde ich sagen, Kathi Witt und vielleicht auch noch, ja, was waren so emotionale Momente? Ich bin nicht so der deutschen Dude, der also sich an deutschen Goldmedaillen erfreut und unbedingt Deutschland muss gewinnen.
Aber Miracle on Ice bringe ich da immer gerne. Ja, 1980 Lake Placid. Miracle on Ice, 1980.
Miracle on Ice, aber obwohl ich das andere Silber jetzt auch gut fand im Eishockey.
2018.
Würde ich sagen, ja. Also das deutsche Silber in dem Fall. Fand ich auch sehr spannend. Das war auch eine der Situationen, wo ich dann mal Eishockey geschaut habe. Ja, und natürlich, also klar, also ich freue mich immer auf solche Königsdisziplinen. Ne? Abfahrt, also das ist mir auch am Ende egal, wer da gewinnt. Ich gucke mir das an und das ist einfach spannend und gut. Und so wie bei Olympia, 100-Meter-Lauf habe ich noch nie in meinem Leben verpasst. Ne? Also da ist mir egal, ob das in Australien ist oder weil ich da aufstehen muss. 100-Meter-Finale wird geguckt, fertig aus. Also dafür bin ich einfach zu großer Sportfan.
Test an uns beide. Also mein Bild ist, weil ich natürlich österreichisch geprägt bin, dieser Flug von Hermann Mayer in Nagano, der es ja auch auf den Titel von Sports Illustrated geschafft hat. Mhm. Dieser Gesichtsausdruck, wo der, glaube ich, immer noch denkt zum Teil, okay, ich lande jetzt, wie fahre ich weiter, bevor es ihn dann furchtbar in die Landschaft steckt. Aber Denkaufgabe an uns beide. Ich habe den 100-Meter-Lauf von Paris natürlich auch gesehen. Ich habe alle 100-Meter-Läufe seit Montreal 1976 gesehen. Wenn mir jetzt jemand eine Pistole an die Schläfe setzt und mich fragt, wer ist Olympiasieger über 100 Meter in Paris 2024 geworden? Ich wüsste es nicht, Michael.
Das ist tatsächlich schwierig. Nee, das kann ich dir auch nicht sagen.
Es war also nicht Noah Lyles. Noah Lyles hat die 200 gewonnen. Oder vielleicht war es. Nein, ich glaube nicht, dass es Noah Lyles war.
Ah. Also, wann war
früher mal einfacher. Früher mal war das einfacher, oder?
Was ich glaube, es war Noah Lyles.
Live-Recherche?
Ich kenne die alle nicht mehr, also weiß ich nicht. Dann gibt es Jamaikaner, 100%ig unter den ersten dreien.
Ergebnisse? Tatsächlich, Noah Lyles scheint es zu sein. Ja. Wer hat 2024? Noah Lyles. Doch, Noah Lyles. Gut, haben wir gerade noch die Kurve, oder ich die Kurve noch bekommen. Ja.
Guck mal, ein Jamaikaner unter den ersten drei müsste es wahrscheinlich auch immer sein. Also geht ja gar nicht anders, oder?
Kishane Thompson, Zweiter. Kann mir keine Ahnung.
Jamaika, ja.
Und Fred Curley, Dritter. Puh, ja. Haben wir gerade noch die Kurve bekommen.
Ja,
was wird
es
am Wochenende
wirklich,
für dich geben?
Wirklich, also ich glaube, ich hätte Noah Lyles also am Tag drauf schon wieder vergessen. Also das ist dann, das bleibt jetzt auch nicht wahnsinnig hängen. Ne?
Ich werde dich in zwei Wochen darum, prüfen.
Wer ist der schnellste Mensch der Welt? Und der wird scheinbar in diesen 10 Sekunden ermittelt. Also, ja. Das müssen wir mal 100 Meter Playoffs einführen. So 10 Läufe und dann so ein Durchschnittswert. Aber solange das so ist, ist das natürlich immer so eine Art, ja, Must. Ne? Also, wer ist es denn jetzt?
Ja. Also, wir wissen NBA heute in der Nacht, aber das kann nicht alles gewesen sein für dich an diesem Wochenende, Michael.
Nee, es ist nochmal NBA und zwar in der Nacht drauf. Also sowohl von Donnerstag auf Freitag als auch von Freitag auf Samstag. Was sehr, 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 sehr spannend ist, weil heute, also wir nehmen ja, darf ich das sagen, am Donnerstag, dem 5. Februar auf.
Ja, natürlich.
Und heute ist das Ende der Trading Deadline in der NBA. Also bis heute dürfen noch diese Spieler getauscht werden. Und die letzten 2-3 Tage war ja schon immer extrem viel los. Dennis Schröder spielt ja jetzt schon wieder woanders. Ging ja auch durch die deutsche Presse sogar. Und da sind halt in der letzten Nacht und gestern Abend noch ganz wilde Sachen passiert. Und heute bis 21 Uhr deutscher Zeit auch noch möglich. Dann ist Schluss. Und die ganz großen Trades, also Giannis Antetokounmpo und Ja Morant, die stehen unter Umständen noch in den nächsten Stunden an. Und dann habe ich mein Spiel um 1.30 Uhr. Und da spielt unter anderem, Chicago, also das Spiel heißt Chicago gegen Toronto auf Amazon Prime. Und wer jetzt bei Chicago oder so genau mitspielt, das weiß ich gar nicht, weil nämlich 2-3 Spieler von denen auch schon weggetradet wurden und wenn und neue hinzugekommen sind, die aber noch gar nicht spielen werden. Und das Gleiche passiert morgen mit meinem Spiel, was die LA Clippers sind, wo es ja auch einen großen Wechsel gab. Also James Harden ist nicht mehr bei den Clippers. Ja, ja. Und dann habe ich am Sonntag noch, dann aber zu einer ganz tollen Zeit, um 18.30 Uhr, Boston Celtics gegen New York Knicks. Auch das ein super schönes Spiel. Zu einer vor allen Dingen sehr, sehr schönen Uhrzeit. Also ich beschäftige mich jetzt 3-4 Tage nur mit der NBA und habe kein Spiel auf europäischem Boden.
Vielleicht Jan ist ja dann schon ein New York Knickerbocker. Alles ist möglich.
Ich habe mein Geld gesetzt auf Minnesota. Mhm. Also ich habe ein paar Euro riskiert und diesen Tipp abgegeben. Es ist noch nicht durch. Es ist unfassbar spannend. Also es ist kein Witz. Ich bin heute Nacht einmal auf die Toilette und habe mein Handy angemacht, um den Ticker mir anzugucken, ob es einen neuen Trade gab, um 4.30 Uhr. Und ich saß da und dachte mir, wie krank kann ein Mensch eigentlich sein, Körner? Wie gestört bist du? Aber es ist schon sehr spannend, wenn man sich für sowas interessiert.
Nur aufgrund dieses jugendlichen Enthusiasmus, der immer noch gegeben ist, freue ich mich alle, nicht nur das, deshalb, aber auch deshalb, freue ich mich alle zwei Wochen mit dir zu plaudern.
Michael, ganz vielen, vielen Dank. Abschlussfrage habe ich noch. Ich habe noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Was ist denn deine Lieblingssportart bei Olympia? Was guckst du auf jeden Fall?
Frauenslalom. Ich bin ja ein absoluter Michaela Schifrin-Ultra. Nach diesem Desaster in Peking, also früher mal war es die Männerabfahrt, ja, Königsdisziplin, ist einfach so. Aber jetzt hoffe ich doch sehr, dass er den Slalom gewinnen wird. Und was ich bei Olympia auch extrem überragend finde, ist 50 Kilometer der Männer Langlauf. Und ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass das Ganze im Massenstart stattfindet. Weil ist dann für mich dann nochmal spannender, wo auch taktiert werden kann. Also das sind für mich zwei Must-Sees, weil Thomas Wasberg, das war zwar damals nur die 15 Kilometer, 1980, Lake Placid, du erinnerst dich, eine Zehntelsekunde vor Juha Mieto, dem großen Finnen.
Ja, ja.
Das sind, glaube ich, die beiden Dinge, auf die ich werde natürlich auch alles schauen. Und ja, jetzt bin ich schon so angefixt von Heiko Olderb, von dem wir später auch noch hören werden, über diese deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
Ja.
Die Kanadier kommen mit den ganzen Stars, die Amis auch. Also ich werde unmenschlich viel Olympia schauen, aber in dieser Reihenfolge Frauenslalom, 50 Kilometer der Männer und Männer-Eishockey.
Kommt denn Alexander Armut Kilde, der Verlobte von Schifrin, wenigstens, er kann nicht mitfahren. Also
er wird ihr sicherlich das Händchen und möglicherweise auch was anderes halten, ja?
Ja. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Gossip in jedem Fall.
Ja, müssen wir. Großartig. Kurze Pause.
Alles klar. Jens?
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 747 und ich will seit langer Zeit schon über Schalke 04 sprechen. Und nicht, weil ich ein Fan bin, sondern einfach, weil mich interessiert, was bei diesem Traditionsverein gerade los ist. Und ich freue mich, dass es in dieser Woche geklappt hat, dass Toni Lieto vom Kicker mal wieder ein paar Minuten Zeit und Lust hat. Servus, Toni.
Hallo Jens, ich grüße dich. Hi.
Ich muss mit dem Coach beginnen, weil er ja doch ein Landsmann von mir ist und weil wir mit Martin Konrad von Sky Sport Austria auch über Miron Muslic gesprochen haben vor Beginn des Jahres. Und da hat der Martin sinngemäß gesagt, Zauberfußball ist keiner zu erwarten, aber wahrscheinlich Ergebnisse. Ist das eine gute Zusammenfassung dessen, wo Schalke 04 vielleicht jetzt auch steht?
Perfekt, würde ich sagen, ja. Also Zauberfußball ist es tatsächlich nicht. Es ist Attacke-Fußball. Es ist attraktiver Attacke-Fußball, wenn er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, dieser attraktive Attacke-Fußball, dann ist es tatsächlich alles andere als Zauberfußball. Aber Die Ergebnisse haben gestimmt in der Hinrunde. Jetzt zu Beginn der Rückrunde stimmen sie nicht mehr so, muss man sagen. Da kommt es ein bisschen zum Tragen, dass die Spielweise eben doch sehr limitiert ist, diese Attacke Fußball. Das hat lange ganz gut funktioniert auf Basis dieser herausragenden Defensive mit zeitweise ja nur 10 Gegentoren dann nach 17 Spielen. Das war wirklich herausragend. Das ist zuletzt ein bisschen löchriger geworden. Von den letzten 4 Spielen haben sie ja 3-mal jeweils 2 Gegentore bekommen. Und daran sieht man dann auch, dann stimmt es auch mit den Ergebnissen nicht mehr.
Was für ein Typ ist dieser Muslic? Ich meine, Frank Baumann hat den ja aus dem Hut gezaubert. Man kannte ihn nicht so richtig, außer eben jemand wie Martin Konrad, der in Österreich im Fußball jeden kennt. Aber was ist das für ein Typ?
Ja, das ist ein exzellenter Motivator, muss man sagen. Ein sehr guter Rhetoriker, gute Ansprachen, gutes Auftreten auch vor der Mannschaft. Er hat es innerhalb von kurzer Zeit geschafft, tatsächlich eine Mannschaft, die ja nur noch in Fragmenten bestand, will ich mal sagen, wieder zu einer Einheit zu formen. Natürlich haben dann die Ergebnisse damit reingespielt. Das macht alles immer ein bisschen einfacher. Aber ja, er geht gut voran. Er hat klare Ideen, klare Strategien. Er passt perfekt zu der Philosophie des Vereins. Mutig, aggressiv, intensiv. Das ist das, was er verkörpert. Und deswegen funktioniert das bisher sehr, sehr gut zusammen.
Hat er A, den Rückhalt vom Verein uneingeschränkt, und B, wie sieht's mit den bekannt kritischen Fans auf Schalke aus?
Ja, uneingeschränkter Rückhalt, auf jeden Fall. Also, okay. Ja, uneingeschränkter Rückhalt. Die haben den ausgesucht im Sommer, eben auf der Basis, die ich gerade genannt habe, und sie streben ja grundsätzlich Kontinuität an. Das ist bei Schalke immer ein bisschen schwierig. Aber mit den handelnden Personen jetzt, allen voran Sportvorstand Frank Baumann, ja, kann man schon guter Dinge sein, dass sie auch mal die ein oder andere Krise überstehen, ohne direkt personell wieder alles über den Haufen zu werfen. Und ja, die kritischen Fans auf Schalke, man muss sagen, das hat sich innerhalb von ein paar Wochen ja komplett ins Gegenteil verkehrt. Am Ende der letzten Saison, nach der Heimniederlage gegen Elversberg, hat die Mannschaft musste zu Kreuze kriechen vor der Nordkurve, und die Fans haben sie ausgebuht und mit Hohn und Spott überschüttet. Das ist ja im Grunde die Höchststrafe. Und wenige Wochen später war alles vergessen. Es waren mehrere hundert Menschen beim Trainingsauftakt. Alle wollten natürlich auch Miron Muslic sehen. Und er hat diese ganze Stimmung gedreht. Und davon lebt natürlich Schalke 04 jetzt gerade auch und versucht, durch diese Krise zu kommen, auch mit Hilfe der Fans.
Frank Baumann, also ich glaube, der Weg von Werder Bremen, der irgendwie ein beschaulicher Verein ist, natürlich ein ehemaliger Champions-League-Verein, hoffentlich kommen sie irgendwann auch wieder mal dorthin, aber ich finde, dass der Weg von Bremen nach Schalke auf Schalke jetzt kein natürlicher Weg ist. Wie hat sich da Frank Baumann, ist da mit ganz viel Hausmacht gekommen? Wie viel Hausmacht hat er jetzt? Warum scheint das zumindest im Moment so gut zu passen?
Also er passt vom Typ her sehr gut zu Schalke. Schalke ist grundsätzlich ein sehr aufgeregter Club in allen Belangen, und Frank Baumann verkörpert genau das Gegenteil. Ja, er ist ruhig, er ist bedächtig, er ist sehr sachlich, er kommt sehr nüchtern rüber, hat einen gewissen Witz auch, den er mitbringt. Also es ist eine ganz gute Mischung. Und damit passt er gut zu dem Verein. Der Verein hatte ja damals nach dem Ende von Peter Knebel den Posten nicht neu vergeben als Sportvorstand, hat dann das ein bisschen anders konstruiert. Diese Führung hat dann aber schnell gemerkt, dass das nicht klappen kann. Ja, das war zu viel abgeladen auf den Vorstandsvorsitzenden Matthias Zillmann. Und so ist man dann recht schnell wieder dahin gekommen, dass man gesagt hat, man braucht einen Sportvorstand, diesen Posten. Hat dann mehrere Monate gebraucht, um einen zu finden, beziehungsweise auch die Gespräche mit Frank Baumann liefen ja schon mehrere Monate. Ihn ja überzeugen will ich gar nicht mal sagen. Also er war, glaube ich, von Anfang an, konnte er sich das gut vorstellen. Und ganz lustig war, als er dann gekommen ist, hat er gesagt, er wollte jetzt endlich mal einen Verein haben, bei dem er in Ruhe arbeiten kann. Das hat er natürlich mit einem Lächeln gesagt, weil er genau weiß, das ist bei Schalke jetzt nicht der Fall. Aber diese Symbiose zwischen diesem ruhigen Menschen und diesem aufgeregten Club, die funktioniert ganz gut.
Sind wir schon wieder in Domenico Tedesco-Zeiten quasi? Oder sind wir, wenn wir zum Lokalrivalen gewissermaßen schauen, bei Dortmund, ich kenne auch viele Dortmund-Fans, die nicht happy sind mit der Performance, aber die Ergebnisse, du sagst ja, okay, Schalke jetzt nicht so gut gestartet in die Rückrunde. Kann man das ein kleines bisschen A mit der Tedesco-Ära vergleichen, wo 35 Spiele hintereinander mit 1-0 gewonnen wurden? Oder B, ist der Vergleich mit dem BVB zumindest im Herbst komplett abwegig gewesen. Eben in erster Linie Zweckfußball, aber mit schönen Ergebnissen.
Ja, dieser Vergleich mit Domenico Tedesco, der stimmt schon in gewisser Weise, ja, weil damals sind die Vizemeister geworden, weil sie diese Spiele knapp gewonnen haben. Bisschen anders gelagert damals, ich habe es eben schon gesagt, jetzt war der Trumpf die Defensive, eindeutig. Damals war es so, ja, sie haben viel über Standards auch gemacht, ja, Freistoß Daniel Caligiuri, Kopfball Naldo, Tor, so war das damals. Und die haben da sportlich auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, das ist gar keine Frage, aber sie haben diese knappen Ergebnisse, diese knappen Spiele immer auf ihre Seite ziehen können. Und diese Parallele gibt's jetzt eindeutig auch. Ich sag trotzdem, das ist ein Spiel mit dem Feuer, ja, weil das kann ganz schnell dann auch nach hinten losgehen. Das hat man jetzt gesehen in den letzten 4, 5, 6 Wochen. Man muss das Ende des Jahres ja noch mit hinzunehmen. Und ja, Schalke muss aufpassen, dass sie jetzt nicht da weiter in dieser Delle verharren, sondern ganz schnell da wieder rauskommen. Also sie haben natürlich das große Ziel, das bedeutet Aufstieg am Ende dieser Saison. Und ja, dafür haben sie natürlich auch Edin Dzeko unter anderem geholt.
So ist meine nächste Frage natürlich. A, wie ist das möglich? Und er ist ja nicht der Einzige, der gekommen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob die anderen Zweitligisten auch massiv aufgerüstet haben oder ob es eben nur, weil es Schalke ist, dass da gleich mehr Aufmerksamkeit Schalke zukommt. Wie war das möglich? Und wie gut ist Dzeko jetzt überhaupt noch?
Miron Muslic hat einen großen Anteil daran, dass Edin Dzeko jetzt bei Schalke spielt. Der erste Kontakt ging damals von Edin Dzeko aus, um den Jahreswechsel war das. Er war derjenige, der Miron Muslic angerufen hat. Und Miron hat erzählt, dass Edin angerufen hat und er wusste jetzt nicht, was er wollte. Ja, er ist drangegangen und als er dann gemerkt hat, was der Grund des Anrufs ist, ja, da musste er sich selber erstmal kneifen, der Trainer, weil er gedacht hat, boah, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass hier Edin Dzeko hin möchte. Letztendlich spielten mehrere Dinge zusammen. Edin war bei Florenz nicht glücklich nach ein paar Monaten, das hat da alles nicht gut geklappt und war auf der Suche nach einer Alternative. Er ist 39, er wird im März 40. Seine Karriere ist nicht mehr allzu lang und er will natürlich jetzt die Karriere nicht ausklingen bei einem Serie A-Club, der dagegen den Abstieg spielt, sondern das ist eine schöne Alternative, bei einem Verein wie Schalke 04 anzuheuern, der um den Aufstieg mitspielt. Und wenn du fragst, was kann er noch leisten? Viele sagen, ja, 39 ist auch ein schwieriges Alter. Ja, es kann sein, dass er nicht mehr der Spritzigste ist, so wie früher. Aber diese zwei Einwechslungen, die er jetzt gehabt hat gegen Lautern und auch gegen Bochum, aber vor allem gegen Lautern, konnte man einfach sehen, was der am Ball kann und auch ohne Ball, ja, diese physische Präsenz, die er hat und diese Weiterleitung des Balles, das Tor, das er gemacht hat gegen Kaiserslautern, es war wirklich Weltklasse, man muss es sagen, der Ball kommt hoch, er nimmt ihn mit der Brust sensationell an, dreht sich und schiebt ihn dann rein. Also letztendlich haben sie ihn nicht nur verpflichtet, damit er Tore schießt, sondern auch, um die Mitspieler drumherum besser zu machen. Und ja, das kann aufgehen, dieser Plan.
Jetzt geht's gegen Dresden. Es stehen auf dem drittletzten Platz, glaube ich. Aber in dieser zweiten Liga gibt's überhaupt so etwas wie Pflichtsiege? Oder ist Schalke gerade besonders in der Pflicht, jetzt dieses Spiel zu gewinnen nach der Niederlage in Bochum?
Sie sind so ein bisschen in der Pflicht, das hat allerdings jetzt auch mit den letzten Spielen zu tun, weil sie haben sich jetzt zu viele Ausrutscher erlaubt, was die Punkte betrifft. Sie sind immer noch Erster, das hängt damit zusammen, dass die Verfolger, ja, man muss sagen, ein bisschen zu dämlich sind, einfach die Schalker da zu überholen. So gesehen steht Schalke jetzt unter Druck. Wenn man auf die nächsten 5 Spiele guckt, kann da schon was gehen, ja, beim Blick auf die Tabelle. Sie spielen gegen 5 Mannschaften aus der unteren Hälfte. Holstein Kiel, ich glaube, die sind Elfter. Die sind noch das bestplatzierte Team. Dann kommt Bielefeld, die sind, glaube ich, 14. Und dann kommen die aktuell 3 Letzten als Gegner. Mit Dresden, Fürth und Magdeburg. Ja, trügerisch, weil in dieser Liga bedeutet das erstmal nichts. Aber es muss natürlich der Anspruch sein für Schalke aus diesen 5 Spielen, ich sag mal, 12, 13 Punkte zu holen,
ja. Ja, ja, du sprichst die Verfolger an, die sich selbst im Weg stehen, aber es ist ja trotzdem extrem eng, ja, wenn man sieht, dass Hannover als 5. hat 4 Punkte Rückstand auf Schalke, hat ungefähr das gleiche Torverhältnis, beste Torverhältnis hat der SV Elversberg und dann danach kommt Darmstadt. Wenn du die zweite Liga beobachtest, gibt's hier eine stärkste Mannschaft, kann gerne auch eine komplette Momentaufnahme sein. Oder weiß man wirklich nicht, was man bekommt an jedem einzelnen Spieltag?
gibt 5-6 Mannschaften, denen traue ich zu, dass sie aufsteigen. Schalke gehört dazu, natürlich. Mhm. Auch Darmstadt, Paderborn, Hannover, Kaiserslautern schwimmt da immer noch so ein bisschen mit drin. Elversberg auch, die würde ich ein bisschen ausklammern, weil sie jetzt in der Winterpause ihren besten Torjäger abgegeben haben nach Frankfurt. Unverständlich natürlich, wenn man aufsteigen will, gibt man den besten Torjäger nicht ab, ist meine Meinung aus der Entfernung. Aber letztendlich, ja, von den Mannschaften, die ich gerade genannt habe, würde ich jetzt keinen herausnehmen, wo ich sage, der schafft es auf jeden Fall. Das werden 2 von diesen 5 oder 6 am Ende sein. Und das zeigt schon, ob Schalke dabei ist oder nicht. Ja, hängt davon ab, wie schnell sie jetzt wieder von dieser kleinen Krise zurückfinden.
Hat man eine Ahnung, wo Schalke jetzt in dieser Gehaltspyramide drinnen ist? Also ich denke mir, dass möglicherweise in Hannover, dass es nicht viele Vereine gibt, die ein größeres Budget haben als Hannover 96 mit einem Trainer, den ich gerne bei Sturm Graz sehen würde. Das nur nebenbei, das sage ich. Ich wiederhole immer, wenn die Sprache auf Christian Titz kommt, dann sage ich, warum nicht bei Sturm Graz? Den würde ich mir dort wirklich wünschen. Aber ist Hannover da top? Und wenn ja, oder ungefähr, oder ist Hertha vielleicht auch so eine Underperformer-Mannschaft, die aber nicht chancenlos ist, jetzt wenn man auf die Tabelle schaut, was den Aufstieg angeht? Oder ist Schalke tatsächlich auch gerade wieder aktuelle Neuzugänge? Es ist ja nicht nur Dzeko. Ist Schalke da ganz oben in der zweiten Liga?
Also Schalke bewegt sich vom Budget her schon in den letzten 2 Jahren im oberen Bereich, Top 3. Hertha spielt da noch eine Rolle, ja, auch Hannover sicherlich. Die versuchen ja alles, um aufzusteigen, schon seit Jahren. Martin Kind in Hannover, das ist sein Ziel. Er will unbedingt nochmal diese Bundesliga-Rückkehr und versucht da auch viel. Schalkes Budget liegt ungefähr bei 20 Millionen Euro. Das ist viel. Ja, das ist sehr viel für die zweite Liga. Ja. Da muss man sagen, wenn es rein danach ginge, müssten die natürlich aufsteigen. Insgesamt, ja, der Kaderwert der Schalker, der ist natürlich in den letzten Jahren rapide gesunken. Frank Baumann arbeitet stark an der Kaderwertentwicklung. Das ist so ein bisschen auch sein Steckenpferd. Sie wollen da Talente ja auch gerne ranholen, die sie dann wenig später für viel Geld verkaufen können. Das klappt hier und da mal. Mit Taylan Bulut zum Beispiel hat es zuletzt funktioniert auch. Aber ja, das ist der Weg, den sie gehen wollen und natürlich auch gehen müssen, weil es ist nach wie vor ein hochverschuldeter Verein. Von daher ist natürlich dieser Bundesliga-Aufstieg doppelt erstrebenswert.
Gibt es eine Blaupause? An wem orientiert man sich? Der Hamburger Sportverein ist jetzt endlich wieder aufgestiegen. Ich würde gar nicht ausschließen, dass sie die Klasse halten. Also im Moment schaut es ja danach aus. Aber ist der HSV hier eine Benchmark, an der man sich orientieren kann? Oder, keine Ahnung, ist es auf Jahre gesehen irgendein anderer Verein wie der VfB Stuttgart, der ja noch, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, entschuldige Toni, schlechtes Beispiel, Stuttgart ist wunderbar aufgestellt im Moment. Aber ist es zum Beispiel der HSV, wo man sagt, okay, realistischerweise sollte Schalke in diesem Jahr aufsteigen, das ist was, das ist diese Preiskategorie.
Ja, also Beispiel HSV nur bedingt. Die haben viel zu lange gebraucht, um wieder zurückzukehren. Ich glaube 6 oder 7 Jahre. Das ist überhaupt nicht erstrebenswert für Schalke. Sie wollen es, sind jetzt schon wieder zu lange eigentlich in der zweiten Liga. Seit 2020, muss man sagen. Und ja, das Ziel der Schalker ist ja folgendes. Die wollen ja nicht nur aufsteigen, sondern sie blicken darüber hinaus und sagen, sie sprechen immer davon, nachhaltig aufzusteigen. Dieses Wort nachhaltig, was bedeutet das? Sie wollen einfach, wenn sie dann aufgestiegen sind, nicht sofort wieder gegen den Abstieg kämpfen. Sie wollen mit einem Kader und einer Spielweise in die erste Liga kommen, die so ein bisschen, ja, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie da zumindest erstmal eine gute Rolle im Mittelfeld spielen können. Dass die als Schalke 04, als einer der mitgliederstärksten Vereine auf der Welt, natürlich über kurz oder lang wieder so ein bisschen auf den Europapokal schielen und schielen müssen, ist ja klar, das können die jetzt natürlich nicht sagen. Gibt die momentane Situation einfach nicht her, aber das ist natürlich das langfristige Ziel, mittelfristig vielleicht sogar von allen Beteiligten.
Okay, Schalke in den Europacup. Für einen Moment dachte ich, ich spreche mit Köln, dass der FC auch in den Europacup muss. Ne?
Ich hab nicht gesagt, dass sie das schaffen in den nächsten Jahren. Ich habe gesagt, dass das auf jeden Fall ihr Ziel ist und ja auch für die Größe des Vereins und mit dieser Vergangenheit das Ziel auch einfach sein muss, auch wenn man heute darüber spricht, es sich natürlich ein bisschen nach Fantasterei anhört. Aber ja, man muss Ziele haben und da will Schalke wieder hin.
Was soll ich dir sagen, Toni? Mein Heimatverein, der ASK Voitsberg, ist im letzten Jahr in die 2. österreichische Fußball-Bundesliga aufgestiegen, ist wieder abgestiegen, jetzt werden sie wahrscheinlich wieder aufsteigen. Aber Man weiß, ich hoffe, in Deutschland weiß man, wie verwöhnt ihr seid. Da ist Schalke, da ist der HSV in der zweiten Liga gewesen, wo 60.000 Zuschauer kommen, zu Zweitligaspiel. Zum ASK Wolfsberg sind 1.000 Zuschauer gekommen, auf einer traurigen Bezirkssportanlage. Also es ist einfach Wahnsinn und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass der Schalke da aufsteigt. Also überhaupt keine Frage. Wirst du natürlich im Stadion sein am Wochenende?
Ich werde im Stadion sein, ja, ja. Ich bin ja bei jedem Heimspiel im Stadion und schnupper da die Atmosphäre vor dem Spiel, auch nach dem Spiel, wie es so ist mit den Spielern, wie sind die so drauf. In dieser Saison muss ich sagen, ist es durchaus hier und da mal ein Vergnügen, weil natürlich die Spieler immer besser drauf sind, wenn sie gewinnen. Das war in den letzten 2 Jahren, war das oft eine Quälerei, ja. In den Gesprächen dann auch. Ja. Aber im Moment ist es eine schöne Stimmung. Wie gesagt, der Trainer hat da so einen großen Anteil daran. Und wenn es in die Richtung weitergeht, dann ist es ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Entwicklung ist positiv. Das war lange, lange Zeit nicht der Fall.
Excellent stuff. Toni Lieto vom Kicker, lest ihn oft und täglich. Toni, danke dir. Kurze Pause in der Big Show 747.